importierte Babyboom-Staffette und andere demografische Überlegungen. Servus Leute, findet euch wieder in einer Audioanalyse und ich bin gerade am Gürtel in Wien und möchte mit euch über ein paar Gedanken über die Demografie sprechen. Was ist die importierte Babyboom-Staffette und wie hängt es zusammen mit einem möglichen Remigrations-, einem möglichen Reconquista-Plan? Die Remigration, diese Formulierung flog mir zu, unlängst bei einer Debatte mit Roger Beckkamp in Schnellroda, besagt im Wesentlichen als Zielbestimmung, dass Deutschland, übertragbar auf Italien, Frankreich, Österreich, in 100 Jahren deutscher sein soll, als es heute ist. Und das geht nur über eine Politik der Leitkultur, Remigration, Grenzschließung, eine radikale Änderung des Asylrechts, aber auch einer Familien- und Identitätsförderung für das eigene Volk. Wir haben hier ein Problem. Es ist die Mechanik des Babyboomes, die ihr verstehen müsst. Der Babyboom ist ein hochinteressantes Phänomen, das in allen Nationen, die eine Industrialisierung im westlichen Stil durchgemacht haben, in fast allen Nationen eintrat. Nicht überall zeitgleich. Die Industrialisierung erfolgte aber auch nicht in allen Nationen zeitgleich. Sie war ein Ergebnis der befriedeten Welt, auch der Zwei-Block-Lösung und damit der Notwendigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, weite Teile der Welt zu bestechen, ökonomisch einzubinden in den Weltmarkt über einen Spillover-Effekt, um sie gegen den Kommunismus und seine dominoartige Ausbreitung, Stichwort Domino-Theorie, zu gewinnen. Das ist aber ein anderes Thema. Fakt ist, Völker, die vorher agrarisch waren, patriarchal, in der die Familie ganz entscheidend war für das soziale Gefüge und die Familie und die eigenen Kinder, so etwas wie die eigene Rentenvorsorge, sobald die auf einmal eintreten in einem hochtechnologisierten, in einen modernen, in einen technologischen Modus, in dem ein Staat die Rentenvorsorge übernimmt, in dem die moderne Technologie es möglich macht, einen Ein-Mann-Haushalt zu führen, in dem das Leben sich primär im urbanen Raum stattfindet, noch langfristig das Ganze von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft wird. In jedem Land, jeder Kultur, fast jeder Religion findet ein Einbruch der Geburtenzahlen statt. Das hängt auch mit der Anti-Baby-Pille zusammen, zum Teil mit der Legalisierung der Abtreibung, vor allem aber auch mit dem wegfallenden Kinderwunsch und der Kinderunfreundlichkeit einer urbanisierten, technologisierten, zivilisierten Gesellschaft. Der Babyboom ist aber genau die Phase, soweit meine These, nicht meine persönliche These, aber viele andere teilen die auch, die Phase, in der die familien- und kinderfreundlichen Gedanken und Prägungen, das sogenannte, von mir sogenannte Sippen-Mindset, also das Denken in der Sippe, trifft auf eine Gesellschaft, auf ein Gesundheitssystem, auf ein Wirtschaftssystem, das diesen Kinderreichtum besser fördert als jedes andere zuvor. Paradoxerweise ist es nämlich so, dass in den Zeiten, in denen Kinder tatsächlich noch sterben konnten, in denen die medizinische Versorgung relativ schlecht war, in denen Menschen im Winter erfroren sind, in denen Kinder wirklich noch gehungert haben und unterernährt waren, die Menschen wesentlich mehr Kinder hatten. In der heutigen Zeit wäre es theoretisch so, dass egal wie arm du bist, deine Kinder nicht erfrieren, nicht verhungern werden, deine Frau mutmaßlich nicht am Kindbett sterben wird, also eigentlich gesorgt ist auf eine Art und Weise wie vorher noch nie in der Menschheitsgeschichte für einen Kinderreichtum. Aber genau in der Phase haben die Leute weniger Kinder. Warum? Ganz einfach, wenn du in der Großstadt lebst, kein Bauer mehr bist, dann sind die Kinder primär, ganz brutal gesagt, eine finanzielle Belastung. Wenn du in einer Wohnung lebst, in einer Großstadt, ist das nicht das Umgebung, die Umgebung, in der man eine große Familie haben kann. Die meisten Menschen müssen das aber machen wegen ihrer Arbeit. Plus du hast keinerlei wirtschaftlichen Druck mehr, Kinder zu bekommen. Im Gegenteil, es ist wirtschaftlich, ökonomisch gesehen sogar sinnvoller, in eine private Rentenkasse oder in Immobilien zu investieren, als in ein Kind. Also jetzt ganz brutal wirtschaftlich gesehen. Und es gibt auch in diesen Gesellschaften kaum mehr einen sozialen Druck. Das liegt nicht nur an der Technologie, aber es liegt daran, dass die Versuche, Technologie und Moderne mit konservativen Mythen und Werten zu verschmelzen. Der reaktionäre Modernismus in Form zahlreicher Nationalismen und Faschismen in großen politischen Konflikten aus der Geschichte ausgeschaltet wurden. Wie die sich entwickelt hätten, weiß man nicht, aber de facto im Moment nur die Parallelität von Technologie, Fortschritt mit Liberalismus, Individualismus und Internationalismus. Worum es mir aber geht, ist genau die eine Generation, die noch die alten Werte und das alte Denken hat, nämlich das Heiraten, möglichst viele Kinder kriegen, Kinderreichtum ist etwas Großartiges, Gottgeschenktes und es ist auch eine Form von persönlichem Reichtum, von echtem Reichtum und etwas, das erstrebenswert ist und nicht eine Belastung. Wenn die Generation, die noch so denkt, konfrontiert ist mit einer modernen Medizin, Antibiotika, mit der Möglichkeit auch im schlimmsten Fall zum Kaiserschnitt, also mit einer Gesellschaft, die tatsächlich Kinder medizinisch und auch wirtschaftlich ermöglichen und am Leben halten kann, gibt es eine Explosion an Kindern und an Geburten. Das ist meine persönliche These. Natürlich ist damit der Babyboom nicht erklärt. Es gibt auch wirtschaftliche Aufschwungserscheinungen nach dem Kriege. Deshalb trat der Babyboom zum Beispiel auch in Land wie Deutschland, wo der Aufschwung später kam, ein bisschen später ein. Es sind die heimkehrenden Soldaten von der Front, aufgeschobene Kinderwünsche während des Krieges. Aber diese These und diese Theorie von mir ist sicher mit ein Grund und ich möchte mich jetzt auf diesen Grund fokussieren. Denn, und das würde auch die These unterstreichen, das erleben wir auch bei Migranten. Migranten, die in das Land kommen, die noch ihr tribalistisches Bewusstsein haben, eine patriarchalische Familienstruktur, Kinder als Vorsorge für die Rente, Kinderreichtum als erstrebenswertes soziales Prestige. Wenn die in eine westliche Gesellschaft kommen, wo zum ersten Mal unglaublich für sie in ihrem Denken ein Staat, eine Gesellschaft ihnen alle Kinder finanziert. Je mehr Kinder sie haben, desto mehr Geld kriegen sie. Die Kinder im Spital in der besten klinischen Bedingung auf die Welt gebracht werden, dann haben die viele Kinder. Aber das lässt nach. Auch an den Migranten, auch wenn sie aus konservativen Ländern kommen, auch wenn sie islamisch sind, geht diese kinderfeindliche Gesellschaft nicht spurlos vorüber. Man beobachtet, dass auch bei Türken zum Beispiel, bei anderen Migrantengruppen, die Geburtenrate, die Fertilitätsrate pro Frau abnimmt. Bei den islamischen Hochreligiösen nicht, aber es gibt dann halt immer von einer türkischen Großfamilie auch eine Tochter, auf die TikTok und später OnlyFans anziehender wirkt, also Freitagsgebet in der Moschee, die Arschgeweih-Muslima wurde die immer genannt in so einer Kolumne. Und die kriegt dann halt kein Kind oder vielleicht auch mit 30 oder 40 eines in einer unehrlichen Beziehung. Gibt sich in jeder Familie, habe ich jetzt natürlich generalisierend ausgedrückt. Aber auch hier sinkt dann die Geburtenrate. Und es könnte sogar vorstellbar sein, dass wenn du zum Beispiel eine gewisse Einwanderung einer türkischen Gruppe hast, dass wenn die in Deutschland lebt eine Zeit lang, als Enklave sich dem Lebensstil anpasst, langsam auch verschwinden würde. Und dass eine viel kleinere Gruppe ist als deutsche Volk, natürlich auch rascher verschwunden wäre, wenn sie sich eben dem Lebensstil anpassen würden und entsprechend auch weniger Kinder bekommen würden. Ich sage jetzt nicht, dass es erstrebenswert ist, ich sage nur, es wäre denkbar und vorstellbar. Was aber beobachtbar ist, ist, dass in einer ersten Phase, wenn diese Migranten ins Land kommen, sie mit ihrem Fertilitäts- und Kinderreichtums-Mindset, ihrem Sippen-Mindset, sehr viele Kinder kriegen, weil sie die Möglichkeit zu sehr vielen Kindern haben in ihrer Heimat. Und die kommen logischerweise aus Ländern, aus sozialen Strukturen, wo Kinderreichtum, die Clangesellschaft, prestigeträchtig ist, weil Kinderreichtum bedeutet, dass du einfach mehr Hände hast, die Waffen tragen können im nächsten Clan-Konflikt, um die Kontrolle des Bergtals und der Handelsrouten und der Mohnplantage in Afghanistan. Die kommen aus solchen Strukturen und mit diesen Strukturen konfrontiert mit der Möglichkeit, sehr viele Kinder zu kriegen, kriegen sie auch sehr viele Kinder. Denn zu Hause in ihrer Heimat war die Begrenzung für die Kinder, die man kriegt, die Frage, wie viele Ehefrauen man sich leisten kann, wie viel Geld man hat, wie viel Nahrung man auftreiben kann. Also eigentlich eine äußere Begrenzung durch äußeren Druck. In Deutschland, in Schweden fällt der äußere Druck weg und im Gegenteil, du kannst eigentlich so viele Kinder haben, wie du willst. Der Staat finanziert sie dir alle. Der Druck entsteht dann eher bei dir in der Frage, wenn du ein liberalistischen, hedonistischen Lebensstil annimmst, erkennst, dass die Kinder, die du hier kriegst, dir hier nicht unbedingt soziales Prestige bringen, für deine Altersvorsorge auch nicht unbedingt notwendig sind. Wenn man das erkennt, das passiert dort meistens ein bis zwei Generationen, dann nimmt die Kinderrate hier auch ab. Allerdings, auch in Deutschland ist es für die Migranten und die Clans natürlich von Vorteil, viele Kinder zu haben, weil sie damit, Stichwort Essen, Libanesen gegen Syrer, in diesen Clan-Konflikten mehr Soldaten haben, die heranwachsen. Und auch, was die ethnische Wahl betrifft, mehr Wählerstimmen, die sie quasi biologisch erzeugen in ihren Wählerstimmenbatterien, um es mal ein bisschen böse und zynisch auszudrücken. Aber selbst wenn das abnimmt nach einigen Generationen, kommen ja ständig neue Migranten, neue Migrationsströme ins Land, die jedes Mal ihre eigene kleine Babyboom-Explosion erleben. Notwendig erleben sie die, weil sie aus Regionen kommen, die ein tribalistisches Mindset haben, für die viele Kinder wichtig sind. Denn sonst wären sie als Bevölkerungsüberschuss gar nicht da, wenn sich das in eine Region kommen würden, in der Familie und Kinderreichtum wichtig ist. Und dann konfrontiert sind erstmals in ihrem Leben mit einer Gesellschaft, die diesen Kinderreichtum auch finanziert. Sprich, Einwanderungswelle für Einwanderungswelle haben wir einen derartigen Babyboom-Effekt. Im Umkehrschluss aber, und jetzt kommen wir in den Bereich der Remigration, von der Problemanalyse zur Lösungsmöglichkeit, im Umkehrschluss erkennen wir aber auch, dass wenn man diesen ständigen Zufluss abdreht, allein nur mal diesen Zufluss abdreht, wenn man gezielt vielleicht auch über vorstaatliche Maßnahmen Familienreichtum, Kinderreichtum auch bei Einheimischen fördert, dann kann es sein, ist es theoretisch auch möglich, dass, wenn diese Babybooms abebben, wenn die Geburtenraten auch bei migrantischen Ghettos und Enklaven fallen, vor allem wenn man deren Kinderreichtum nicht mehr finanziert über Sozialabgaben und über zugelassenen Sozialbetrug, dass langfristig deren Geburtenraten auch sich der einheimischen Geburtenrate angleichen und dann vielleicht auch sogar unter das Bestandhaltungsniveau fallen, womit diese Clans, Parallelgesellschaften langfristig auch schrumpfen würden, so wie es die deutsche Mehrheitsgesellschaft tut. Wenn zugleich über eine gezielte, gut designte und geschickte Geburtenpolitik jene Kreise bei den Einheimischen, vor allem traditional katholische, völkische Kreise, aber auch alternative Kreise, gezielt gefördert werden, die wirklich viele Kinder bekommen wollen, könnte so eine Tendenz entstehen, die auch rein demografisch langfristig zu einer Normalisierung der Bevölkerungsverhältnisse und einer Rehomogenisierung führt. Auch das ist ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte und den wir im Blick behalten sollten. Das Problem ist letztlich, dass wir Menschen importieren, die aus komplett anderen Gesellschaftsstrukturen kommen, in ein System, in eine Gesellschaft, die über Jahrhunderte gewachsen ist, bei einer gleichzeitigen Erziehung und Umformung unserer Bürger und unserer Gesellschaft. Die Erziehung der auch damals tribalistischen Landwirtschaft, in Gilden, ständischen Systemen befindlichen, in Großfamilienverbänden lebenden Bevölkerung, Frankreich, Deutschland, Italien, hin zum autonomen, staatsunterworfenen Staatsbürger, der rechtstreu ist, der keiner Kultur der Ehre mehr folgt, sondern dem Rule of Law. Das war eine langfristige, langwierige, harte und brutale, die über viele Generationen erfolgte. Man kann das negativ sehen. Es gibt viele Rechte, die sich wünschen, dass wir zurückkehren in ein barbarisches Zeitalter. Das ist natürlich unrealistisch. Man kann durch die Lektüre von ein paar Büchern und Bronze Age Pervert Podcasts nicht wettmachen und umkehren, was über Generationen in den Menschen auch hineingezüchtet wurde. Nietzsche beschreibt das sehr treffend und sehr brutal. Aber wenn man es erkennt als ein Faktum, erkennt man auch, dass wir in unserem Überleben auf eine gewisse Art und Weise auf diese Staatsmaschine, auf die Politik angewiesen sind. Während die migrantischen Clans nicht darauf angewiesen sind, weil sie in ihrer Heimat auch ohne Staat auskommen mussten. Wenn diese Clans aber in dieser Staatsmaschine sich aufhalten, sind sie den vereinzelten Individuen, die in dieser Staatsmaschine leben und auch über diese maschinellen Konstrukte, Ehevertrag, wahrscheinlich bald auch ein Kindervertrag und alles ist vertraglich geregelt, miteinander kommunizieren, dann sind sie diesen Einzelnen um Weiten überlegen, weil sie als Kollektiv und als Clan, sei es in der ethnischen Wahl, sei es in der organisierten Kriminalität, sei es beim Sozialbetrug rund um Wettbüros und Kebabstände, beim Rotieren einer E-Card durch einen gesamten Clan einfach viel besser agieren können, weil sie also ein vielgestaltiger Clan mit vielen Köpfen und vielen Leuten wie ein Mann agieren. Das können sie, weil sie eine starke Kohäsionskraft haben, die die Europäer nicht haben. Der Versuch, der ohnehin auch nicht wirklich aufgeht, durch Assimilation und Integrationspolitik. Assimilationspolitik wird gar nicht wirklich betrieben, Integrationspolitik auch nur halbgar, diese Strukturen aufzubrechen, die Leute auch zu Staatsbürgern zu machen, die unmittelbar dem Staat unterworfen sind, der scheitert schon daran, dass mit jeder neuen Fuhre an Fremden, und ich sage ganz bewusst Fuhre, ich will die Leute damit nicht entmenschen, aber genauso betrachten unsere Politiker in ihrer Bevölkerungspolitik die Fremden als demografische Füllmasse. Und mit jeder neuen Fuhre dieser Ersetzungsmigranten kommt ein neuer Babyboom und kommt ein neuer Rückschlag und ein neuer Rückfall, der insgesamt in der migrantischen Population wieder zu Tribalismus, Fundamentalismus etc. pp. Führt. Das ist die Tragik und letztlich auch das Selbstzerstörerische dieses multikulturellen Konzepts. Es ist auf einen ständigen, immer stärkeren Import von Migranten angewiesen. Und wenn man Erfolg dabei hat, die Migranten zu integrieren, also sie uns anzugleichen, sodass auch sie keine oder weniger Kinder kriegen, dann braucht man noch mehr Migranten, die notwendig wiederum aus einer Region kommen, in der die Menschen viele Kinder haben wollen, in der sie ein tribalistisches Mindset haben, in der große Familien prestigeträchtig sind, die da in der Regel auch religiös, fundamentalistisch aus westlicher Sicht und patriarchal dominant wiederum aus westlicher Sicht sind. Die Paradoxie des Multikulturalismus, die Problematik der fortgesetzten Kaskade an Babybooms, aber auch die Möglichkeit, das Ganze in ein Remigrationskonzept einfließen zu lassen. Das ist der Sukkus der heutigen Audioanalyse. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen und Rückmeldungen.